ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Attassi.
Hallo und herzlich willkommen, Jean Asselborn.
Herr Attassi, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Geht's Ihnen gut?
Ganz gut.
Sie sind schon eine ganze Weile in Stuttgart. Sie waren gestern auf einem Vortrag und sind überhaupt diese Woche ziemlich viel in Deutschland unterwegs und machen so einen Vortrag nach dem anderen.
Ja, ich weiß nicht, ob man das Vortrag nennen kann.
Wie nennen Sie es?
Bei Ihnen, ja, sich heute Abend. Gestern war ich hier bei Wirtschaftsleuten in einer Galerie. Heute bin ich bei der Schwäbischen Gesellschaft, heute Abend. Dann muss ich schauen, dass ich schnell zurückkomme. Wenn nicht, dann muss ich ein Fahrrad kaufen, denn anscheinend streikt die Bahn und die Lufthansa. Ja. Aber gut, sagen wir mal, ich komme zurück. Dann muss ich in Mittwoch wieder in Berlin sein. Die grüne Fraktion hat mich gefragt, da ein wenig mitzudiskutieren über die Erweiterung der Europäischen Union. Dann muss ich schnell zurück, denn dann ist am Samstag in Homburg eine europäische Veranstaltung. Und abends werde ich dann zum Flughafen nach Frankfurt gefahren und fliege dann nach Dresden, wo man mich gefragt hat, in der Semperoper am Sonntag zu reden. Ja, immer Europa, ja. Und die Welt natürlich.
Also Sie haben vor 4 Monaten knapp, haben Sie aufgehört als Außenminister von Luxemburg.
Ja.
Sind Sie überhaupt zur Ruhe gekommen seitdem?
Schon, ja. Also man hat natürlich die Tendenz, dass man viel Ja sagt. Das ist eben...
Wenn man viel Ja sagt, das ist so ein
Reflex, den man als Politiker hatte. Man kann ja nicht immer Nein sagen, sagt man Ja. Und manchmal kommt dann ziemlich viel zusammen. Ja.
Ist das so ein Problem von Ihnen, dass Sie nicht Nein sagen können?
Nein. Es sind zum Beispiel jetzt auch Universitäten. Ich war in Lüneburg auf der Universität. Sie können sich nicht vorstellen, es waren 1100 Studenten im Saal. Auch diese Diskussion, die sehr lange war, aber sehr intensiv war. Ich glaube, das ist auch eine Pflicht, die ich habe, durch die Erfahrung, die ich ein wenig gesammelt habe in den letzten 2 Jahrzehnten, das auch weiterzugeben und vor allem den deutschen jungen Menschen zu sagen, dass sie eine große Verantwortung haben. Vor allem die erst 16 Jahre, die können ja mit 16 Jahren schon wählen gehen bei Europa.
Dieses Jahr
sind 5 Länder erstmals. Dass jeder, der Wahlrecht hat, auch sich wehren kann gegen diesen Populismus und gegen den Rechtsruck in der Europäischen Union, indem er in seinem Stimmzettel nicht die wählt, die Europa kaputt schlagen wollen.
Also ist das die Aufgabe, die Sie für sich definiert haben, so ein bisschen jetzt nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik?
Die ist so gekommen. Ich gehe auch nach Karlsruhe auf die Universität und andere. Gut, also ich muss mir mein Leben natürlich jetzt ein wenig so einteilen, dass aber trotzdem auch für zu Hause und auch, sagen wir mal, das normale Leben, dass es nicht noch schlimmer wird. Also was schlimmer geworden ist, finde ich, dass noch nie so viele Menschen in den Flugzeugen waren wie jetzt. Und das ist nicht so einfach, das Reisen. Ja.
Morgen wird das anders sein, weil es gibt den Streik, von dem Sie gerade angesprochen haben. Sie haben ja auch einen Nachfolger, der früher mal Ihr Regierungschef war, nämlich Xavier Bettel. Geben Sie dem jetzt Ratschläge? Also werden Sie von Kollegen aus der Politik noch viel angerufen, die sagen, Herr Asselborn, ich müsste mal kurz was mit Ihnen besprechen?
Ich bin keine politische Schwiegermutter, mache ich nicht.
Also Sie sagen dann nein?
Ich sage nichts.
Also da können Sie doch Nein sagen. Also gab es irgendeinen europäischen Spitzenpolitiker, der Sie jetzt in letzter Zeit mal angerufen hat und mal was gefragen wollte?
Ja, das ging mir. Ich habe ja auch noch Kollegen, Spitzen oder nicht Spitzen. Ich bin viel in Kontakt mit Ihrem Präsidenten, Bundespräsidenten. Der war 2005 waren wir zusammen Außenminister und seitdem sind wir Freunde geworden. Es gibt viele andere noch, selbstverständlich, mit denen ich rede. Es gibt Menschen, die mich meine Position fragen. Ich will aber damit, Luxemburg ist ein kleines Land, mich nicht wieder nach 40 Jahren Politik in Luxemburg, sagen wir mal, auseinandersetzen mit der luxemburgischen Politik, aber mit der europäischen Politik, vor allem was jetzt im Begriff ist, dieser Trend in die falsche Richtung, da bringe ich mich ein.
Klare Worte, das war sein Markenzeichen als Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn in SWR 1. Leute, Herr Asselborn, sind Sie es immer noch, die klaren Worte, Ihr Markenzeichen?
Ich habe immer das versucht zu sagen, natürlich immer mit Respekt vor den anderen, was eigentlich mir auf dem Herzen lag. Und das muss auch ein Außenminister tun können. Vielleicht ist es einfacher für einen Außenminister von Luxemburg, das zu tun, als für einen Außenminister von Deutschland.
Ja.
Warum? Wenn man sich bezieht auf Polen, bezieht auf Israel, auch vielleicht auf Russland eine ganze Zeit. ja, weil Luxemburg hat nie Kolonien, hat nie einem den Krieg erklärt. Und ich glaube, Luxemburg kann keinem wehtun. Mhm. Natürlich haben wir auch Interessen in Luxemburg, ist ganz klar. Aber
ja, man diskutiert immer über das Steuerparadies, ne?
Auch, ja. Aber da haben wir große Fortschritte gemacht, das muss ich aber sagen, seit 2013. Und wir werden weitermachen. Wir haben, wissen Sie, die Vorgänger auch in meiner Partei, in den Sozialdemokraten, hatten immer gesagt, wenn einmal das Steuergeheimnis abgeschafft wird, dann wird Luxemburg mit abgeschafft. Das ist nicht wahr. Das haben wir bewiesen. Mhm. Und auf dieser Linie muss weitergemacht werden, ja. Das machen wir auch.
Sie sind ja hier in Deutschland ziemlich beliebt, ne? Also man kann es ja schon an Ihrem Kalender diese Woche ablesen, gefragt und so weiter in Deutschland und waren auch viel hier in den Medien präsent. Können Sie sich das erklären, warum wir so gerne einen Außenminister aus Luxemburg sprechen hören?
Also ich
sprechen Deutsch, das kommt natürlich schon mal als erstes dazu.
Also ich habe, glaube ich, zwei Sachen da gesehen. Das fing ja ganz langsam an, 2006, 2007. Das erste war der Deutschlandfunk, das ist so, wo man mich gefragt hat, und ich glaube, die Leute im Deutschlandfunk haben mich gefragt, weil ich irgendwie kein Deutscher dann war, aber Deutsch redete und das Europäische mehr repräsentierte. Das war eine der Ursachen. Das Zweite weiß ich nicht. Also ich bin ja nicht besser oder irgendwie interessanter als viele anderen, aber das ist hat sich entwickelt, und wenn diese Entwicklung einmal im Gang ist, dann muss man schon wirklich vieles tun, vieles Negatives tun, um das dann zu verlieren. Ja.
Aber Sie schauen von außen drauf. Wenn Sie jetzt, das ist vielleicht diese Sicht, die wir gerne dann haben und dann auch noch in deutscher Sprache. Wenn Sie so von außen manchmal auf Deutschland drauf gucken, fassen Sie sich da manchmal auch an den Kopf? Haben Sie das als Außenminister auch schon gemacht?
Nein, man muss, das Schlechteste, was man machen kann, glaube ich, in dieser Zeit, ist alles schlecht reden und alles schlecht machen. Deutschland ist die, war noch nie so demokratisch, wie es heute ist. Das muss man immer noch sagen können, das ist so. Mhm. Deutschland hat rein finanziell am allermeisten den Ukrainern geholfen. Die Amerikaner sind die Ersten, dann kommen die Deutschen. Mhm. Ich wehre mich dagegen, dass wir auch jetzt diese Auseinandersetzung, die ja besteht, zwischen französischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler, aber dass man das auf die Schiene des Fatalismus sagt, alles ist zerstört. Die Deutschen und die Franzosen wissen alle beide, dass dieses Europa gebaut wurde, damit diese Deutschen und diese Franzosen keinen Krieg mehr gegeneinander führen. Das ist ja das Ziel gewesen. Und heute, das Reichtum der Europäischen Union ist ja seine Diversität. Und als Luxemburger kann ich sagen, nicht nur die Sprache unterscheidet Deutsche und Franzosen, sondern die ganze Mentalität, die ganze Geschichte auch. Und es ist eben so, in Deutschland, was Außenpolitik angeht, und das müsst ihr euch manchmal auch wieder durch den Kopf gehen lassen, es hat ja gedauert bis 1955, bis Deutschland dann wieder in die NATO, also in die NATO aufgenommen wurde. Daraufhin wurde der Warschauer Pakt ins Leben gerufen. Es war bis 1973, bis Deutschland in die UNO kam. Muss man immer sich wiederholen. Mit der DDR, zwei Fallen wurden gehisst. Das heißt, die deutsche, sagen wir mal, außenpolitische Kultur ist eine andere als die der Franzosen. Die Franzosen, la grande nation, Nuklearwaffe, ein Sitz im Sicherheitsrat, ist also eine ganz andere Mentalität. Und die Franzosen sagen, im Le Monde war ein großer Artikel, sagen, die Deutschen haben eine andere strategische Kultur als wir Franzosen. Das heißt, die Franzosen setzen ihre Sicherheit auf ihren Nuklearabwehr. Und während die Deutschen, und das ist ja nicht neu mit Kanzler Scholz, das war immer so, mehr auf die transatlantische Zusammenarbeit. Und daraus entstehen Diskussionen. Aber wir brauchen ja beides. Wir brauchen das Transatlantische und wir brauchen natürlich auch mehr Autonomie in der Europäischen Union.
Luxemburg, ein Land, das genau zwischen Deutschland und Frankreich liegt. Deswegen schauen Sie in beide Richtungen. Sie sprechen auch beide Sprachen. Sie haben gerade erzählt, wie die Deutschen die Franzosen sehen. Wenn Sie jetzt aber mal so gucken auf diese letzten Begebenheiten, die es da gegeben hat, nämlich Macron und Scholz, die im Grunde völlig konträr zueinander gehandelt haben. Deutschland und Frankreich als Motor für Europa. Für Sie als Europäer beginnendes Problem?
Ja, also Deutschland und Frankreich müssen ja in einem Zweitaktmotor fahren und nicht die eine Richtung, die andere Richtung, dann geht's nicht. Da sind wir auch nicht. Ich habe versucht zu erklären, es gibt eine andere Sensibilität, was Außenpolitik angeht in Frankreich als in Deutschland und umgedreht höchstwahrscheinlich auch. Dieser Streit wird vorübergehen. Natürlich, es ist Krieg in der Ukraine und ich muss aus meiner Erfahrung denen Recht geben, leider Recht geben, die sagen, das Allerwichtigste, was wir tun können jetzt, nach all dem, was seit Februar 2022 geschehen ist, ist, dass die Ukraine sich auf ihrem Territorium, dass es Möglichkeiten hat, auch militärisch sich zu wehren gegen die Russen. Sie wissen, es gibt den Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, der sagt, dass ein Land, was angegriffen ist, sich wehren kann, eine Koalition bilden kann. Wir sind als Europäische Union, als NATO eine Koalition der Ukraine. Und sie braucht Munition. Das ist, Putin hat 1 Million in den letzten Monaten Munition aus Nordkorea bekommen. Er scheut sich nicht, das anzunehmen. Putin hat auf einen Knopf gedrückt und die ganze Wirtschaft in Russland ist auf Kriegswirtschaft umgestellt. Geht nicht in Europa. Wir sind keine Diktatur, dafür brauchen wir 3 Jahre, mindestens. Also, das heißt, die Initiative zum Beispiel von Prag, dass man 800.000 Munitionselemente anschaffen kann, irgendwo aus verschiedenen Orten der Welt, dass hier die Deutschen und die Franzosen mitmachen, viele europäische Länder oder alle mitmachen, das ist ein Weg, den wir brauchen. Das Zweite ist etwas komplizierter, selbstverständlich, das ist die Produktion von Munition in Europa wieder anzukurbeln oder besser anzukurbeln, damit wir den Ukrainern helfen können. Also die Diskussion, die Macron entfesselt hat, das war ja nach einem, waren 21 Regierungschefs waren in Paris, ich glaube, das war am 26. Februar, das ist natürlich auch etwas provokant gewesen, das muss man so sehen. Denn er hat ja nicht nur gesprochen, dass nicht auszuschließen ist, dass Soldaten, europäische Soldaten auch, sollen auf das Territorium der Ukraine kommen, sondern er hat auch wieder das gesagt, was ja wehgetan hat am Anfang des Krieges, dass die Deutschen helfen würden mit Helmen und mit Decken. Also natürlich ist das eine Provokation, ja. die den Deutschen dann nicht gefällt und dann kommt die Antwort.
Warum macht er das? Also warum? Was ist die Ursache? Sie haben vorhin gesagt, ja. Sie haben vorhin erklärt, wie die Franzosen auf die Deutschen schauen. Frankreich, la grande nation, Deutschland viel später erst in den internationalen Politikzirkus gekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man ja alles historisch erklären. Aber wir in Deutschland hatten ja gedacht, dass diese Zeit der französischen Sicht auf Deutschland sich etwas verändert hat und dass Deutschland und Frankreich auf Augenhöhe den Motor Europas bilden. Tun Sie das weiterhin?
Ja, es gibt so viele gescheite Leute in Frankreich und so viele gescheite Leute in Deutschland, nicht nur Politiker, aber auch Politiker, die einsehen müssen, dass in diesem Krieg, der jetzt vor den Toren Europas steht, und wenn Putin diesen Krieg gewinnt, steht er vor Polen. Und ich glaube, dass in der Europäischen Union noch immer verschiedene nicht verstanden haben, welche negativen Konsequenzen es für unsere Kinder, unsere Kindeskinder in Europa gibt, wenn Putin diesen Krieg gewinnt. Also muss alles getan werden, da sind die Deutschen und die Franzosen sich eins darüber, alle in der Europäischen Union, vielleicht mit Ausnahme von einem, aber man kann nicht immer Orban als Referenz nehmen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen darf und er gewinnt ihn, wenn wir streiten miteinander und in Theorien verfallen, die sowieso extrem schwierig zu erklären sind, wenn wir, Trump gewählt oder wird er nicht gewählt, was ist die Konsequenz? Wir sollten jetzt schauen, das, was wir tun müssen. Und als Außenminister sage ich Ihnen, in den letzten 1,5 Jahren waren die Außenminister in der Europäischen Union eigentlich Verteidigungsminister. Denn die Hauptaufgabe war, wie bekommen wir Munition, dass die Ukraine sich auf ihrem Territorium, ich sage das noch einmal, also ihrem Territorium wehren kann. Und das ist natürlich etwas fundamental anderes, was eingetreten ist nach dem 24. Februar 2022.
Ein Interview mit Papst Franziskus, mit einem Sender der italienischsprachigen Schweiz, RSI, das sorgt für eine Menge Aufregung. Er spricht da im Zusammenhang mit der aktuellen Situation der Ukraine von Mut zur weißen Fahne und zur Verhandlung. Jetzt haben Sie gerade ja auch ein flammendes Plädoyer zur Selbstverteidigung der Ukraine auf eigenem Boden gehalten. Und auch die deutschen Politiker überschlagen sich jetzt mit Distanzierungen. Wie lesen Sie das, diese Aussage?
Vom Papst kann man sich ja nicht distanzieren. Aber ich glaube, dass der ukrainische Außenminister recht hat. Die Farben der ukrainischen Farbe sind blau und gelb. Und man kann nicht von außen den Ukrainern einen Frieden oktroyieren. Das allein kann eigentlich nur Putin machen. Und das ist dann ein aufgezwungener Frieden. Darum, ich verstehe eigentlich nicht den Papst, wenn er sagt, man muss den Mut haben, die weiße Flagge zu zeigen. Mhm. Die Ukrainer haben seit 2 Jahren den Mut, sich zu wehren. Und sie wehren sich auch in unserem Namen, im Namen der Europäer und der freien Welt. Denn Putin schlägt ja nicht nur die Ukraine kaputt. Er schlägt unsere Werte kaputt. Er schlägt die Demokratie kaputt. Und wie kann man dann in einer solchen Phase den Menschen einfach sagen, zeigt die weiße Flagge und dann ist alles gut. Das geht nicht.
Na gut, er hat es ja so übernommen jetzt, diese Formulierung. Die kam eigentlich von dem Interviewer. Ich will ihn jetzt auch gar nicht verteidigen oder seine Aussagen. Nur eins, also wovon er gesprochen hat, war ja derjenige, der klüger ist, der sieht die Möglichkeit zu verhandeln. Worauf ich hinaus will, ist, wir verhandeln hier in Deutschland oder in Europa ja über die Lieferung von Waffensystemen mit Ringtausch, ohne Ringtausch. Und heute wird da auch nochmal zu abgestimmt im Deutschen Bundestag. Also Ihre Sichtweise würde ich da gerne mal wissen. Ja. Also muss Europa jetzt mehr Waffen liefern oder wäre es nicht tatsächlich eine Stärke, und das haben wir ja auch besprochen, Macron, Scholz oder vielleicht noch das Weimarer Dreieck, wenn die europäischen Führungspersönlichkeiten eine Verhandlungslösung auch im Sinne der Ukraine anstreben würden.
Das wäre ideal. Aber dann müsste ja ein Quäntchen Lichtblick sein, dass man mit der Diplomatie etwas lösen könnte. Aber wo sehen Sie dieses Quäntchen? Das ist einer, der heißt Medvedev, der war früher mal Präsident in Russland. Der sagt, wo werden wir stehen bleiben in der Ukraine? Höchstwahrscheinlich in Kiew. Das sagt er vor einigen Tagen. Das heißt, Russland ist in einer Position der Stärke jetzt. Und wenn die Ukraine sich nicht wehren können, damit wenigstens eine Stabilität bleibt, dann wird Putin diesen Krieg gewinnen. So einfach ist es. Und wenn wir geben ja keine Waffen den Waffen wegen. Wir würden ja direkt aufhören, Waffen zu liefern, wenn Putin den Krieg stoppen würde. Die Ukrainer kann den Krieg nicht stoppen. Die Ukrainer können sich alle auf den Boden legen und warten, dass sie getötet werden. Das ist das, was die Ukrainer tun können. Hm. Wenn sie sich nicht mehr wehren, dann werden sie überlaufen, dann besteht die Ukraine nicht mehr. Also das muss man doch im Kopf haben, wenn man versucht, natürlich, hätte mir nie gedacht in den 20 Jahren, dass die Welt einmal in eine Situation käme, wo eigentlich die Diplomatie überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ich habe mich ja auch gefragt, was nutzen denn überhaupt noch Außenminister, wenn wir oder Außenpolitik in der Welt, wenn wir die internationalen Regeln kaputt schlagen, wenn wir die Charta der Vereinten Nationen nicht mehr respektieren, was Putin macht, und wenn wir einfach hingehen und sagen, ihr seid alle Nazis, also gehört ihr weg, hat kein Recht in einem Staat zu leben. Das ist doch die Sache.
Aber wären wir jetzt nicht gerade stark, also ich sag's nur, vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber ich frage nochmal, also Sie haben ja auch einen guten Draht gehabt früher zu Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, der war sogar mal auf Ihrem Geburtstag, glaube ich. Den haben Sie wahrscheinlich jetzt länger nicht gesprochen, nehme ich mal an, aber gäbe es da nicht irgendeine Möglichkeit zwischen Menschen, die einen guten Draht zueinander haben, vielleicht auch mit einem Russland in der Position der Stärke zu verhandeln?
Wenn ich Ihnen jetzt antworte, dass Lavrov überhaupt keine Rolle spielt, weder bei der Annexion der Krim noch als dieser Krieg angefangen wurde am 24. Februar, der spielt keine Rolle. Der Einzige, der, und das ist ja das Allerschlimme, in Russland das Wort hat, ist Putin. Wenn Putin sagt, so und so und so geht es, dann sagen die Gerichte, so und so und so geht es. Sagt die Presse, so und so und so geht es. Und die Duma ist ja nur ein Registrierkasten. Es gibt keine Gegengewichte mehr in Russland. Und das ist ja das Schlimme, was wir auch sehen müssen, dass Putin alles kaputtgeschlagen hat, was Gegengewichte sind. Das heißt, der Rechtsstaat funktioniert nicht mehr. Die Gerichte sind nicht mehr frei. Die Presse ist nicht mehr frei. Es gibt keine Gewaltentrennung. Und in einem solchen Staat, einem Trauen, warten wir mal, dass Trump, ist ja nicht unmöglich, ich hoffe es nicht, ist nicht unmöglich. Er sagt ja, ich bin ein Dealmacher. Stellen wir sich einen Moment vor, dass Trump gewählt wird. Er geht zu Putin und sagt, jetzt machen wir einen Deal. Wie heißt der Deal? Du bekommst jetzt Krim und du bekommst den Donbass. Die NATO, verspreche ich dir, wird keine Influenz haben in der Ukraine. Darum soll die Europäische Union sich kümmern. Ja? So. Glauben Sie denn dann, dass irgendwie etwas festgehalten werden könnte, dass Putin sagt, okay, ich nehme das an und bis dahin und dann stopp. Und ich fahre nicht weiter, ich will nichts mehr. Ich bleibe jetzt bei meinem Wort der Stabilität. Das glaubt ja keiner mehr. Putin hat so gelogen. Er hat gesagt, ihr seht mich doch nicht. als russischer Präsident auf meine Brüder und Schwestern in der Ukraine schießen. Hat er 3 Wochen gesagt, bevor er es gemacht hat. Und das ist, was das Schlimme dabei ist. Ich glaube sogar, und ich bin kein Fatalist, wirklich nicht, aber dass es unheimlich schwierig ist, mit Putin an der Spitze von Russland zu einem Stillstand zu kommen. Unheimlich schwierig. Aber ja. Russland wird weiter bestehen und das ist unsere Pflicht, selbstverständlich. Dieses große Land mit dem großen Volk auch, das Russland natürlich stellt. Es sind nicht alle, die Menschen in Russland können sich ja nicht mehr artikulieren. Das geht ja nicht mehr. Landen sie direkt im Gefängnis. Es ist keine freie Gesellschaft mehr in Russland möglich. Und alle, die nur ein wenig gegen Putin aufstehen, die landen im Gefängnis oder werden vergiftet oder getötet. Also wir sind in einer extrem schwierigen Situation, die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hat. Und darum kann ich nur sagen, damit in der Europäischen Union wir nicht philosophieren über die Zukunft, sondern über die Gegenwart. Und wenn wir in der Gegenwart falsche Entscheidungen nehmen und nicht der Ukraine helfen, dann wird das weitergehen und unsere Kinder und Kindeskinder werden uns als vor die Verantwortung stellen und sagen, auch wir möchten, wie ihr nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Generation auch in Frieden leben. Aber das geht nur, wenn Putin diesen Krieg nicht gewinnt. Und wenn die Ukraine, sage ich noch einmal, das muss in den Köpfen der Menschen sein. Die Ukraine kämpft auch für uns und sie kämpft für unsere Werte.
SWR 1, Leute, 19 Jahre lang war Jean Asselborn Spitzendiplomat von Luxemburg und damit eng involviert in die Europäische Union, deren Gründungsmitglied Luxemburg ja auch ist und war. Herr Asselborn, wir haben ja Ursula von der Leyen als amtierende Kommissionspräsidentin, die jetzt EVP-Spitzenkandidatin gerade gekürt wurde. Die wird aber in Deutschland auf keinem Wahlzettel stehen. Und da denken viele in diesen Tagen an die letzten Europawahlen. Da stand nämlich damals der EVP-Vorsitzende Manfred Weber zur Wahl, in Deutschland sehr angesehener Europapolitiker. Dann wurde die CDU-CSU stärkste Kraft. Und dann gab es, eingesetzt durch die Staats- und Regierungschefs, Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Das wurde von vielen als undemokratisch angesehen. Wie sehen Sie das als Europäer, sage ich mal, erster Güte?
Das Erste, ich korrigiere Sie nicht gerne, aber Spitzendiplomat war ich nie. Sogar kein Diplomat. Ich habe das nie gelernt, sondern ich war, viele Außenminister in der Europäischen Union sind jetzt frühere Diplomaten. Dieses Glück hatte ich nie.
Ist man als Außenminister nicht der Spitzendiplomat des Landes?
Nein, man ist der Chef der, man ist Außenminister, fertig.
Okay, alles
so,
klar.
Und jetzt zu Ihrer Frage. Also ich glaube, dass in Europa, wie es heute funktioniert, es so ist, dass effektiv, und da haben Sie ganz recht, da wollen Sie auch dahin, dass eben die Staatschefs der größeren Länder den bestimmen, der soll Kommissionspräsident werden. Und das hat nichts mehr zu tun mit dem Ausgang der europäischen Parlamentswahlen. Es ist natürlich auch so, dass die europäischen Parlamentswahlen ja eigentlich das Parlament bestimmen. Die Parlamentarier und diese Parlamentarierparteien, wenn sie zusammenkommen, bilden eine Koalition und der Kommissionspräsident muss ja von einer Koalition getragen werden. Und das waren ja die EVP, die Sozialdemokraten und vor allem die zwei, nehme ich an. Die Grünen haben ja mitgewirkt und dann die Liberalen auch, darf man nicht vergessen.
Ja.
So wie es jetzt aussieht, wird die EVP die stärkste Partei werden, so wie es aussieht. Das kann aber natürlich auch noch drehen. Die Sozialdemokraten die zweite. Das, was die Liberalen angeht, das wird viel davon abhängen, wie es in Frankreich sich entwickelt. Ich habe heute Morgen gelesen, dass Le Pen 13 Punkte vor der Partei von Macron steht. Also das Renew heißt diese. Das ist sehr viel. Das ist schade, dass das diese Direktion bekommen hat. Darum darf man den Menschen auch nicht vorspielen, dass diese Europaparlamentswahl jetzt bestimmend ist, um den nächsten Kommissionspräsidenten zu designieren. Ja. Sie ist nicht auf einem Stimmzettel. Auch die Sozialdemokraten haben Nicolas Schmitt, das ist ein Luxemburger, ist auch nicht. Das spielt auch für mich jetzt nicht die kapitale Rolle. Die kapitale Rolle spielt das. Zwei Sachen. Nach den Wahlen wird ein ganzes Paket geschnürt. Da kommt sogar der Generalsekretär der NATO, kann mit hereinkommen, wenn das nicht geregelt ist bis dahin. dann sind die 3, 4 Spitzenpositionen sind drin und dann wird versucht, gemäß der Koalition, die gebildet wird, jeder politischen Familie dann einen Kandidaten zu geben. Die stärkste Partei, also das ist in diesem Sinne noch einmal, sieht das aus, ist die EVP, die bekommt dann den Kommissionspräsidenten, weil man da annimmt, dass das der stärkste Posten ist. Und dann geht das so weiter. Wissen Sie, ich weiß jetzt total aus, aber wenn Sie mir eine Minute geben, wir sind im Jahre 2024. Sie kennen die Vorgabe für das Jahr 2050. Wollen wir CO2-neutral sein? Hm. 2050. Und ich glaube, dass die 2 Generationen, die jetzt kommen, die jungen Menschen vor allem, dass die Europa antreiben wollen, dass wir ein Europa haben im Jahre 2050 mit einem Präsidenten, der gewählt wird, mit einer Regierung, die gewählt wird, mit einem Parlament, was gewählt wird, mit einem Gerichtshof, den wir schon haben in Luxemburg. Das heißt, dass wir die Integration Europas sehr viel vorantreiben, dass wir ein föderales Europa werden. Da wird Luxemburg nicht abgeschafft, Deutschland wird nicht abgeschafft. Aber wenn für die Zukunft wir als Europäische Union mit unseren Werten auf der Welt einen Einfluss haben wollen gegen die Chinesen, ich sage jetzt nicht gegen die Amerikaner, aber auf der Seite der also sagen wir mal im Kontext der Amerikaner, der Chinesen, der Russen, dann müssen wir ein anderes Europa bauen, ein Europa, was die Menschen verstehen und ein Europa, was effektiv seine Integration viel stärker dann wie bis jetzt fertigbringt.
Solidarität und Rechtsstaatlichkeit, das sind die Prinzipien der Europäischen Union, die Sie immer wieder betonen, Jean Asselborn, bis vor kurzem Außenminister in Luxemburg in SWR1, Leute. Das sind ja wichtige Worte, starke Worte, aber die EU verliert in der Bevölkerung hier in Deutschland an Rückhalt und auch europaweit, kann man das sagen. Fehlt dann hinter diesen Worten inzwischen der Inhalt?
Also wissen Sie, ich sage jetzt mal etwas, um auch positiv rüberzukommen. Europa. Es ist nicht alles so schlecht in Europa, wie wir es manchmal annehmen. Sonst hätten wir keine 10 Länder vor der Tür, die anklopfen, um Mitglied zu werden der Europäischen Union. Das sind 6 Länder vom Balkan. Es ist die Ukraine, es ist Georgien und es ist Moldawien und es ist auch noch immer die Türkei. Mhm. So, ich glaube, wenn die Europäische Union natürlich muss Rechtsstaatlichkeit und Solidarität, oder Solidarität und Rechtsstaatlichkeit, da fängt das an. Wir brauchen keine Änderung der Verträge zu machen. Wir müssen uns auf diese 2 Punkte konzentrieren, dass wir die wieder besser einvernehmen. Solidarität heißt vor allem auch, dass wenn einer unter Druck ist, dass die anderen helfen. Solidarität heißt aber auch, dass wir einsehen politisch, dass sogar Frankreich und Deutschland, die größten Länder, auch Polen nicht, auch Italien nicht, es hinbekommen, gegen die Kriminalität, gegen die Sicherheit, gegen Klimawandel, alles, was große Herausforderungen sind, alleine als Länder anzugehen. Also brauchen wir diese Solidarität in der Europäischen Union, übrigens auch, was Flüchtlingspolitik angeht. Ja. Und das Zweite ist die Rechtsstaatlichkeit. Man muss auch vielleicht immer wieder betonen, dass Putin nur diesen Krieg hat anfangen können, weil er die Rechtsstaatlichkeit zerschlagen hat. Und mich hat es in den 20 Jahren sehr, sehr, sehr erschüttert, als ich manchmal sah, wenn wir über die Rechtsstaatlichkeit in Polen gesprochen haben und in Ungarn, nicht über den Kontext, aber dass wir im Rat von 27, dass es manchmal schwierig war, 14 Länder zu haben von den 27, um das überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen. Also einsehen, dass wenn wir in der Europäischen Union die Werte verlieren und die kann man einfach resümieren, sagen, wenn die Gerichte nicht mehr frei sind, wenn die Presse nicht mehr frei ist, wenn die Rechtsstaatlichkeit, wenn die Gewaltentrennung nicht mehr besteht, dann ist hat Europa seine Werte verloren. Und diese 2 Werte, die wir haben, Solidarität und natürlich dann Rechtsstaatlichkeit, resümieren eigentlich alles, was Demokratie ist. Und das ist festgehalten im Artikel 2 der Verträge.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, wir hatten gerade vorgezogene Parlamentswahlen in Portugal, da hat ein Mitte-Rechtsbündnis gewonnen, aber eben auch die Chega-Partei, also Es reicht übersetzt Partei, die hat dort gewaltig zugelegt, das ist eine Protestpartei. Die Protestparteien, die populistischen Parteien, die rechtsextremen Parteien sind auf dem Vormarsch in ganz Europa, Sie haben es vorhin gesagt, in Frankreich, aber auch hier in Deutschland, da müssen wir gar nicht weit gucken. Sie haben vorhin von Ungarn gesprochen, wir sprechen auch über die Beitrittskandidaten, wenn ich auf Serbien gucken auf die Türkei, die stehen zwar noch auf der Liste, aber so richtig nah dran am Beitritt sind diese beiden Länder zum Beispiel nicht. Braucht die EU vielleicht auch mal von innen Reformen? Also hat sich dieser Apparat vielleicht auch ein bisschen dahingehend verändert, dass er zu weit weggerutscht ist von den Menschen?
Also, ja, die Europäische Union verstehen ist selbst für einen, der 20 Jahre dabei war, nicht immer ganz einfach. Das stimmt alles. Weil, ich habe das ja vorher versucht zu erklären, weil wir diese komplizierten Mechanismen haben. Das Europaparlament hat nicht das Initiativrecht. Das ist ja nur die Kommission, die das Initiativrecht hat. Der Ministerrat ist mit dem Parlament Legislative. Das ist schwer zu verstehen alles. Und wir haben kapitale Fehler gemacht in der Europäischen Union. Wir haben gesagt beim Lissabonner Vertrag, jetzt gehen wir hin, dieser Lissabonner Vertrag erlaubt mehr qualifizierte Mehrheit, anstatt alles einstimmig. Und genau das Gegenteil ist geschehen, denn diese Häuptlinge, vor allem des Europäischen Rates, haben das umgedreht. Angeführt noch damals vom englischen Premierminister, vom britischen Premierminister und viele anderen sind. Es gibt in diesem Europäischen Rat Politiker, die sagen, in der Europäischen Union darf nichts entschieden werden, was meinen Interessen hier im Europäischen Rat nicht entspricht. Und dann kommt das, was eben kommen musste in der Flüchtlingspolitik, aber auch in vielen anderen, dass Chaos besteht. Also ich glaube, dass wir uns zusammenreißen müssen in der Europäischen Union als Politiker, aber auch den Bürgern erklären müssen. Diese Europäische Union ist ja kein Laboratorium. Wenn das einmal kaputt ist, kommt das nicht mehr wieder. Und dass wir die Europäische Union brauchen, Sie haben von meinem Vorgänger gesprochen, Juncker hat einmal gesagt, und hat er recht, man soll sich die Friedhöfe ansehen in Frankreich zum Beispiel und sehen, wie viele Menschen dort liegen, die gestorben sind, weil die Deutschen und die Franzosen sich bekriegt haben. Und dann versteht man, dass es nur einen Weg gibt für die Verantwortung, die wir haben gegenüber unseren Nachkommen, dass wir zusammenhalten müssen und zusammenstehen müssen mit unseren Werten. Ich betone mit unseren Werten.
Herr Hasselborn, wie haben Sie denn Ihren Abschied aus der Politik bis jetzt verkraftet?
Eigentlich sehr gut. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Ich war ein wenig weg. Ich versuche ein ganz normales Leben zu führen. Natürlich lese ich was in der Politik, was mich interessiert und beachte das auch selbstverständlich, verinnerliche das auch. Und ich habe eigentlich keinen Heimweh jetzt in aktive Politik mehr. Natürlich liegt mir Europa am Herzen, aber man kann auch, glaube ich, seines tun für Europa, wenn man nicht unbedingt einer der Außenminister ist. Das ist habe ich auch gemerkt bei Universitätsstudenten vor allem, dass man sehr viel geben kann, indem man seine Erfahrung preisgibt. Und die Erfahrung, das will ich auch ganz klar unterstreichen, will ich nicht in einem negativen Sinne geben. Es ist anders heute, als es war 2004. 2004 war Hoffnung Trumpf. Sie können sich erinnern, nach dem Krieg, Irakkrieg, hat man wieder versucht, auf die Beine zu kommen. Es waren Wahlen in Palästina, Abbas wurde gewählt und so weiter. Es gab, wir haben dann den Rückschlag bekommen mit dem Verfassungsvertrag, Franzosen nein, Deutschen nein, aber alle waren dann einer Meinung, wir müssen es hinbekommen, auch wenn es ein anderer Vertrag ist, aber wir haben das geschafft bis 2009. Viel Kraft wurde natürlich verloren in der als die Finanzkrise kam, die Eurokrise kam. Aber wir haben das gemeistert. Da, wo wir angefangen haben, schwächer zu werden, auch unter uns, das war in der Migrationskrise. Weil wir, das hätten wir lösen können, sehr gut lösen können, wenn Solidarität und Responsabilität, wenn das gezählt hätte. Wissen Sie, die Menschen, die jungen Menschen in Europa, die wollen, dass weiterhin Erasmus besteht und die wollen auch, dass dieser Schengen-Raum weiter besteht, dass man in den 27 Ländern im Schengen, dass man frei reisen kann. Das gibt es nirgends auf der Welt, dass man sogar den Pass nicht braucht zu zeigen auf der Grenze. Die wollen das haben. Und dadurch, dass wir die Flüchtlingskrise so schlecht, wirklich schlecht gemanagt haben, mit Unsolidarität operiert haben, haben wir jetzt ein Chaos. Und Sie wissen, dass viele Länder, in vielen Ländern der Europäischen Union eigentlich Schengen das Prinzip nicht mehr besteht, sondern dass Kontrollen an den Grenzen sind.
Wo gab es diese Unsolidarität Ihrer Meinung nach? Also haben Sie die in der Verteilung oder an den Außengrenzen, wo war das Problem? Weil es herrscht ja schon Konsens darüber, dass man die Migration zwar auf der einen Seite haben will, aber auf der anderen Seite gerne kontrollieren möchte.
Ja, das wäre auch absolut möglich. Absolut möglich. Wissen Sie, die Migration kam ja damals vor allem an in Griechenland und in Italien. Und wir wollten den Griechen und Italienern helfen. Dadurch, dass wir diese Last verteilen. Darum kam diese Relocation Resettlement. Und wir haben ja dafür gestimmt. Wir hatten eine qualifizierte Mehrheit dafür im Herbst 2015. Aber verschiedene Länder, das ist ihr gutes Recht, sind vor Gericht gegangen, angeführt natürlich von den Ungarn. Das Gericht hat klar entschieden in Luxemburg, dass das einzuhalten ist, was wir abgestimmt haben. Dass jedes Land muss solidarisch sein. Die Kommission leider hat nicht den Willen gehabt und die Kraft gehabt, das auch bei den Ländern durchzusetzen.
Warum
das
nicht?
Weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen. Es gab da jemand, der hieß Sebastian Kurz. Der hat im
der war damals Außenminister in Österreich.
Österreich.
Oder war er schon Kanzler?
Nee, der war Kanzler da. Aber der hat 2018 im Europäischen Rat es durchgesetzt, dass die Solidarität nicht mehr obligatorisch ist, sondern dass sie dann die das wollen, freiwillig ist. Und von da an war alles kaputt. Und daran leiden wir unheimlich heute noch. Und darum, ich sage das nicht für gegen irgendeinen, ich sage es für die jungen Menschen, für Schengen, dass wir hier wieder Regeln schaffen müssen, wo wir es hinbekommen und nicht diese Ruanda-Lösungen den Menschen aufzwingen. Das ist unmöglich. Wenn einer aus Syrien, einer aus Venezuela oder einer aus Nordafrika, wenn der Zuflucht sucht in Europa, weil er vertrieben wird in seinem Land, dann kann es nicht sein, dass er in ein Flugzeug gesetzt wird und nach Ruanda geführt wird. Wo in Ruanda dann geschaut wird, ob er Recht auf Asyl hat. Pardon, wir schlagen die Genfer Konvention damit kaputt. Und es tut mir weh, wenn ich sehe, dass diese EVP, was ja eine klassische rechte Partei ist, die viel für Europa gemacht hat, die ich auch respektiere, dass sie sowas in ihr Programm schreibt. Das geht nicht. Das ist uneuropäisch.
Wäre es nicht eine Möglichkeit, dann das Asyleinkommen in die Europäische Union irgendwie zu kontrollieren? Also es muss ja nicht Ruanda sein, aber es kann ja ein Posten an der europäischen Grenze sein.
Ja, das wollten wir ja auch machen, dass wir ein Paket schnüren, dass wir Menschen, die ein Recht haben auf Asyl, auf internationalen Statut, dass wir die in Europa eine Prozedur unterstellen und auch dann selbstverständlich in Europa hineinlassen, so wie es die Genfer Konvention verlangt. Und die Menschen, die eben nicht die Konditionen erfüllen, dass die in Würde in ihr Land zurückgeflogen werden. Das ist der Plan, der besteht. Und jetzt kommt auf einmal wieder das Ganze auf, was ja die Briten versucht haben zu machen, noch immer nicht gemacht haben, wo ich aber weiß, dass verschiedene Europäer das machen wollen. Die wollen nur noch Europa Fortress. Europa, wie nennt man das auf Deutsch?
Eine Festung Europa.
Festung Europa.
Frustriert Sie das persönlich auch nach 19
sehr.
Jahren Amtszeit?
Sehr.
Ich habe ein paar Fragen der SWR1, Hörerinnen und Hörer. Hasselborn, die erste kommt von Jens Lang aus Wien, der sagt, Luxemburg hat eine enorm hohe Zahl nicht luxemburgischer Staatsbürger im Land, beinahe die Hälfte der Menschen, richtig?
Ja.
Allein die portugiesischen Background macht ein Fünftel der Bevölkerung aus. Warum sind die Luxemburger da offenbar deutlich offener und weniger besorgt? Stimmt das?
Stimmt.
Als wenn wir zum Beispiel in Deutschland, möchte
er wissen. Ja, wenn wir diese Menschen nicht hätten, dann säßen wir noch auf den Bäumen. So einfach ist es. Luxemburg ist sehr klein, war immer sehr offen, ne, und muss auch offen bleiben, damit Durchzug kommt. Und es sind die Menschen von draußen, die uns sehr, sehr viel geholfen haben. Natürlich, die Menschen, die in Luxemburg leben, haben hart gearbeitet. Luxemburg ist nicht reich geworden durch die Banken. Ne? Luxemburg ist reich geworden in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als das Eisen, wir nennen das Minett, also Eisenerz, gefunden wurde. Und das Glück war, dass das Eisenerz aus Luxemburg nicht in die Ruhrgebiet geführt wurde, sondern die Kohle nach Luxemburg aus dem Ruhrgebiet und da entstand die Stahlindustrie und dadurch wurde Luxemburg reich, bis natürlich die Stahlindustrie zusammenbrach in den 70er Jahren und im gleichen Moment ist der Finanzplatz in die Höhe geschossen. Das ist die Chance, aber das haben wir nicht bewerkstelligt, nur mit einheimischen Luxemburger, die dort leben.
Die meisten Menschen kennen Sie ja als Außenminister von Luxemburg. Mhm. Wenige wissen, dass Sie vorher auch viele Jahre Bürgermeister waren, nämlich in Ihrem Heimatort in Steinfurt.
Ja.
Ja? Was haben Sie lieber gemacht?
Aber Bürgermeister war, da habe ich gelernt. Ich habe als Bürgermeister
Haben Sie gelernt, das Handwerkszeug gelernt für den Außenminister?
Als was ein?
Das Handwerk gelernt für den Außenminister?
Nee. Also als Außenminister habe ich gelernt, dass man den Menschen zu dienen hat. Nicht den Menschen, den Politikern. Das allererst, es war ein kleines Dorf, Dorfgemeinschaft. Ich glaube, damals waren das 5.000, 6.000 Einwohner. Und Steinfurt hat mir viel gegeben mit den Ortschaften, also in der Gemeinde. Ich habe gelernt, was Politik ist. Und Außenminister, ich bin ja dann 1984 bin ich Abgeordneter geworden, war Abgeordneter und Bürgermeister bis dann 2004. Ich kann nur sagen, dass ich ohne diesen, ja, diese Lehre als Bürgermeister höchstwahrscheinlich ja, mein Amt als Außenminister anders verstanden hätte. Ich habe es auch da verstanden, als einer, der den Menschen zu dienen hat und dann eben dem Frieden und der Stabilität zu dienen hat.
Sie haben es gerade erwähnt, das haben Sie gelernt. Wo, können Sie es noch ausmachen, wo Sie das gelernt haben? Die Politik hat den Menschen zu dienen und nicht andersrum, weil man könnte den Eindruck nicht immer gewinnen, sage ich jetzt mal.
Ja, ich habe das gelernt, weil man sitzt da als Bürgermeister. Ich habe vorher auf dieser Gemeinde gearbeitet. Ne? Als, ich habe im Anmeldebüro gearbeitet, also die Geburten aufgeschrieben, weil ich habe alle Menschen gekannt. Dann wurde ich Bürgermeister und ich habe mir gedacht, als Bürgermeister kannst du hier ganz viel bewirken. Das war auch die Zeit, als ich angefangen habe zu arbeiten auf der Gemeinde, als die ersten Portugiesen nach Luxemburg kamen, mit nichts. Und ohne Portugiesen in Luxemburg wäre Luxemburg nicht Luxemburg von heute. Wir haben heute, ich glaube, es sind mehr als 100.000, 120.000 Menschen aus Portugal in Luxemburg, die sehr gut heute auch die Luxemburger Interessen, wenn ich so sagen darf, und gehe sehr gerne in Luxemburg leben. Ich habe gelernt auch, weil damals, ich habe gesehen, das noch zu erklären, ich hatte ja einen Akro mit Salvini, der gesagt hat, die Genfer Konvention muss abgeschafft werden, ja. Ihr behandelt die Flüchtlinge
der
als Sklaven.
Ausruf,
dann habe ich gesagt, mehr Dalor zu dem. Und warum? Weil ich wusste, in meinem Dorf und in meiner Straße auch, wo ich gewohnt habe, waren in der Zeit sehr viele Menschen aus Italien, die kamen wie die Schwalben im Frühjahr und gingen wieder wie die Schwalben im Herbst und haben dann vor allem auch in den Steingruben gearbeitet und bei den Entrepreneurs gearbeitet. Und ich musste als Bürgermeister, habe ich verstanden, dass die Leute Arbeit brauchen, selbstverständlich, ich habe meins dazu getan. Und natürlich, dass die Schulen funktionieren müssen. Das war das Allerwichtigste. Das heißt, die Grundbasis lernt man in der Gemeinde. Und das tut mir nicht, ich war lieber, ich muss das sagen, in der Gemeinde als Bürgermeister als im Parlament. Was viel, Parlament wird viel diskutiert, muss auch alles sein. Aber konkrete politische Arbeit in der Gemeinde war das Allerwichtigste, finde ich.
Dr. Dieter Armbruster aus Reutlingen, der fragt Sie zu Ihrer Zeit als Außenminister, ob Sie noch sich erinnern zu den Eindrücken in den 90ern, als es wohl ein kurzes Zeitfenster gab, seiner Aussage nach, um Russland eventuell in die EU aufzunehmen.
Das kann ich mich nicht erinnern, das habe ich nie. Wir hatten einen Moment, aber das war nach 2005, das muss vor 2009 gewesen sein, als wir diskutierten in der Europäischen Union, wie wir die Länder Ukraine, Georgien, Moldawien, Weißrussland, wie wir die bündeln können, um einen besseren Draht zu ihnen zu haben. Und da war auch ein Moment, war eine Diskussion, ob wir da Russland nicht könnten einbeziehen. Ich sage nur mal, dieses Gebilde wurde 2009 in Prag, wurde ins Leben. Ich war selbst da dabei, kann ich mich erinnern. Da war eine Diskussion, aber in die Europäische Union, das kann ich mich nicht erinnern.
Über Ihr Verhältnis zu Lavrov haben wir vorhin schon gesprochen, den russischen Außenminister. Sie haben ja ganze 7 deutsche Außenminister erlebt, von Joschka Fischer über Frank-Walter Steinmeier, Guido Westerwelle bis hin zu Annalena Baerbock. Gibt es da jemanden, mit dem Sie am besten konnten?
Nein, mit allen. Alle haben mir, sehe ich jedenfalls, geholfen. Mit Frank-Walter Steinmeier, der war ja zweimal da, war ja 2005, 2009 und dann ist er ja auch zurückgekommen, habe ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, wo wir auch unter Familien uns manchmal sehen im Jahr.
Na gut, Sie sind ja auch beide.
Das ist schon intensiv, aber von Annalena Baerbock über Heiko und auch Gabriel,
raus.
Nein, auch Westerwelle, er hat mir eine sehr hohe Auszeichnung gegeben. Auch Joschka Fischer sehe ich noch immer als einen sehr, sehr klugen Menschen als Außenminister in der Europäischen Union, der nicht immer alle überzeugt hat, aber ja. der glaube ich, aber verstanden hat, um was es ging, vor allem nach dem Irakkrieg, um wieder Europa zusammenzubringen.
Sind die alle dabei, wenn Sie am 27. April 75. feiern?
Ach, wissen Sie, diese Feier in Luxemburg, die ist nicht auf demselben Niveau wie in Deutschland. Wir feiern mehr Namenstage als Geburtstage.
Also vielen Dank für Ihren Besuch, Jean Hasselborn. Das interessante Gespräch in SWR 1,
Leute. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.